Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt Sie Beate Scheibe. Herzlich willkommen und wir sind heute in Wien, denn ich habe hier die Gelegenheit, zwei Musiker zu treffen, die seit vielen, vielen Jahren Mitglied des Concentus Musicus Wien sind, einem traditionsreichen Ensemble, das 1953 in einem kleinen Kreis von Nikolaus Harnoncourt gegründet wurde. Der Concentus Musicus Wien ist eng mit dem Begriff der sogenannten historischen Aufführungspraxis verbunden und hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben, dokumentiert durch zahlreiche Aufnahmen. Ich freue mich erstmal, dass Sie heute da sind, Anita Mitterer und Erich Höbert vom Concentus Musicus Wien. Nikolaus Harnoncourt und der Concentus Musicus Wien, das muss man wissen, sind eine untrennbare Einheit gewesen, von der Gründung bis zu seinem Tod im März. Wie ist das für Sie, wenn Sie nun ohne ihn proben, wenn man bedenkt, dass das Orchester niemals mit einem anderen Dirigenten gearbeitet hat, abgesehen mal von ganz wenigen Krankheitsfällen, Anita Mitterer?
Der Geist von Nikolaus Harnoncourt ist einfach im Ensemble, in den Musikern vorhanden. Und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es ist nicht fremd, aber es ist doch nicht, wie es war.
Wie erleben Sie das, Erich Höbert?
Es war bis vor kurzem schwer abzusehen, wie das weitergehen könnte. Und wir haben auch verschiedene Angebote für kleinbesetzte Konzerte bekommen ohne Dirigent. Aber dann hat sich herausgestellt, dass Stefan Gottfried, unser Cembalist, in der Lage ist, das Ensemble zu dirigieren auch, also auch größere Besetzungen. Bei der Fidelio-Aufführung im Jänner im Theater an der Wien, was eine schwere Aufgabe war für ihn, da hat sich herausgestellt, dass das eine neue Option ist. Und er ist ein Musiker, der ein großes eigenes Potenzial, eine eigene Persönlichkeit hatte, aber völlig absorbiert hat und sich selber zu eigen gemacht hat, was die wesentlichen Dinge von Harnoncourts Musikalität ausmachen. Und diese Mischung macht es möglich, dass es jetzt weitergehen könnte.
Nikolaus Harnoncourt hatte ja schon im Dezember am Vorabend seines 86. Geburtstages den Taktstock niedergelegt. Er hatte bekannt gegeben, dass er nicht mehr dirigieren wolle, eben weil seine körperlichen Kräfte es nicht mehr zugelassen haben. Kam der Tod im März dann doch überraschend für Sie oder waren Sie irgendwie darauf vorbereitet?
Vorbereitet und nicht vorbereitet. Eigentlich überraschend, aber das Leben ist, wie es ist und der Tod kommt, wenn er kommt.
Der Rückzug Harnoncourts vom Dirigentenpult im Dezember 2015 betraf sehr kurzfristig unter anderem ein Konzert mit Bach im Wiener Musikverein und Harnoncourt hatte für sein Publikum einen handschriftlichen Brief verfasst, der dann in Kopien dem Programmheft beigelegt wurde und den ich sehr berührend fand. Er schrieb: Liebes Publikum, meine körperlichen Kräfte gebieten eine Absage meiner weiteren Pläne. Da kommen große Gedanken hoch. Zwischen uns auf dem Podium und Ihnen im Saal hat sich eine ungewöhnliche Beziehung aufgebaut. Wir sind eine glückliche Entdeckergemeinschaft geworden. Da wird wohl vieles bleiben. Anita Mitterer, was bleibt für Sie von dieser Zeit, die Sie mit Nikolaus Harnoncourt arbeiten durften?
Für mich bleibt als ein ganz wesentlicher Punkt, dass er vorgelebt hat, dass man sein eigenes umsetzt. Er hat, wie vielleicht wenige andere, die Quellen studiert und für sich aus und seine Sicht in den Quellen entdeckt. Also eine Quelle zu lesen hat ja auch immer eine sehr subjektive Komponente. Und ich habe erlebt über die vielen Jahre, dass er zwar peinlich genau versucht hat, umzusetzen, wie er das liest und was er dann im Kontext des jeweils aufzuführenden Werkes gefunden hat. Wenn er aber musikalisch oder emotional zwingend eine andere Geste umsetzen wollte, dann hat er sich darüber hinweggesetzt. Das fand ich persönlich sehr befreiend und das ist eigentlich eine ganz wesentliche Sache für mich, die ich auch mir selber gestatten möchte, meines umzusetzen und nicht die Quellen umzusetzen. Die Quellen müssen zum Schluss dienstbar sein.
Was bleibt für Sie, Erich Höbert?
Nikolaus Harnoncourt ist eine Persönlichkeit gewesen, die unglaublich eindrucksvoll in ihrer Echtheit und Wahrhaftigkeit und Direktheit war. Und das habe ich immer gesucht in der Musik und mein ganzes Leben war davon geprägt und auch geleitet von so einer Persönlichkeit, wo man sich selber auch was aufbauen konnte. Und ich habe nie versucht, ihn zu imitieren, musikalisch, aber doch würde ich sagen, ist das die wichtigste musikalische Figur für mein Leben gewesen, bis jetzt.
Nun kommt der Concentus Musicus Wien im Rahmen des Internationalen Musikfestes nach Hamburg am 1. Juni um 20 Uhr. In der Leishalle gibt es ein Gedenkkonzert zu Ehren von Harno Kur und auf dem Programm steht Beethovens 9. Sinfonie. Beethoven gehörte zu jenen ausgewählten Komponisten, denen Harno Kur große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Noch im letzten Jahr, 2015, ist hier in Wien die Aufnahme der 4. und 5. Sinfonie von Beethoven entstanden. Die erste Aufnahme dieser Sinfonien mit dem Concentus. Jetzt steht Beethoven in Hamburg mit der 9. auf dem Programm. Welche Bedeutung hatte Harno Kur Beethoven beigemessen, Herr Höbert?
Eine extrem hohe, also es gab auch eine gewisse Verwandtschaft. Beethoven war ein unbedingter Idealist, der ohne Kompromisse gemacht hat, was er für richtig gefunden hat. Und das war Nikolaus auch irgendwo. Und ich glaube, er hat viele Verwandtschaft gefunden bei Beethoven und er hat Beethoven sehr tief verstanden und die Radikalität auch fantastisch umgesetzt, die bei Beethoven vorhanden ist. Aber auch die Zärtlichkeit und den Idealismus, der bei Beethoven genauso wichtig ist und den Humor, den man bei Beethoven manchmal übersieht.
Anita Mitterer und Erich Hübert, beide Mitglieder des Concentus Musicus Wien, sind zu Gast in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Wir hören hinein in diese noch junge Aufnahme vom Concentus aus dem vergangenen Jahr, Ludwig van Beethoven. Das war der dritte Satz aus der 4. Sinfonie von Ludwig van Beethoven live aus dem Wiener Musikverein. Diese Aufnahme mit Nikolaus Harno Kur und dem Concentus Musicus Wien ist im Mai 2015 entstanden. Beethovens 9. steht in Hamburg auf dem Programm im Rahmen des Internationalen Musikfestes am Mittwoch, dem 1. Juni. Der Concentus Musicus Wien spielt dann in Hamburg unter der Leitung von Diego Fasolis. Bei mir im Studio hier in Wien sind die Geigerin und Bratschistin Anita Mitterer, seit 1972 im Concentus Musicus Wien, 30 Jahre lang Stimmführerin der zweiten Violinen im Concentus, wenn ich das richtig in der Biografie gelesen habe, und Erich Höbert von 1980 bis 1986 Konzertmeister der Wiener Symphoniker, seit 1981 Konzertmeister und Solist im Concentus. Sie sind also beide schon sehr lange eng mit diesem Ensemble verbunden, neben vielen anderen Tätigkeiten, die sie auch noch umtreiben. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Bleiben wir erstmal beim Concentus Musicus Wien, jenem Ensemble, das im Jahr 1953 in ganz privatem Rahmen im Wohnzimmer der Harnoncourts mit Nikolaus und Alice Harnoncourt seinen Anfang nahm. In diesem Jahr haben Nikolaus und Alice Harno Kur auch geheiratet. Sie haben zusammen Kammermusik gemacht und mit einer Gruppe von 6 Leuten viele Jahre erstmal experimentiert und ausprobiert. Es gab zunächst nur Hauskonzerte. Sie waren da zwar beide noch nicht dabei, aber sie können uns sicher aus dieser Frühzeit erzählen. Was war das für eine Zeit und was passierte da in den Anfangsjahren des Concentus, Herr Höbert?
Also ich war ungefähr 10 Jahre, als ich zum ersten Mal irgendwie bewusst mitbekommen habe, dass es den Concentus gibt. Wir waren oft als Kinder bei Proben dabei und im Nebenzimmer gespielt und haben gehört, wie die proben. Und ich weiß noch genau, dass ich sehr früh wahrgenommen habe, die Lebendigkeit und den Schwung, mit dem das Ensemble gespielt hat. Und ich habe irgendwie sofort gedacht, das ist was, was schön wäre, dabei zu sein. Oder das würde ich gern machen. Also das habe ich wirklich schon als Kind gespürt, aber das wirklich bewusst einordnen konnte ich damals natürlich noch nicht. Es gab aber vielleicht, mein erster größerer oder längerer Eindruck war eine Englandreise zum Teller Festival. Alfred Teller war ein berühmter englischer Countertenor. Der Concentus war eingeladen zum Festival von Alfred Teller. Da durfte ich mitfahren. Für mich ist das unglaublich gewesen, wie nett das auch alles verlaufen ist, wie nett die miteinander waren und viel Humor es gegeben hat. Und das war für mich so eine Vision, wie ich mir den Musikberuf vorstellen konnte.
Es wurde auf alten Instrumenten musiziert. Hahnenkur hat oft erwähnt, dass diese Anfangszeit ja wirklich ein langes Experimentieren war. Was wurde da, Frau Mitterer, konkret ausprobiert? Was musste quasi alles neu erarbeitet werden?
Also da müssten Sie natürlich Alice in erster Linie fragen jetzt. Ich kann nur vermuten, ich habe mitbekommen, dass Sie Instrumente gekauft haben, Bögen gekauft haben. Sie haben teilweise Instrumente anfertigen lassen und haben dann von den Anfängen, die Literatur, die wir am Anfang gespielt haben, wo ich eingestiegen bin, war ja zum größten Teil handgeschrieben. Die musste aus den Bibliotheken zuerst mit Mikrofilm fotografiert werden und abgeschrieben werden. Also ich glaube, das war eine Phase des Experimentierens in jeder Hinsicht. Wie gehe ich mit dem Instrument um? Wie fühlt es sich an, wenn die und die Quelle hier sozusagen mal in der Musik nachgefragt werden soll? Also wie es wirklich war, da müssten Sie Alice fragen.
Mit dem Repertoire begann man im 13. und 14. Jahrhundert, also wirklich mit der ganz alten Musik. Bis der Konzentus sich dann an die Werke von Bach gewagt hat, verging etwas Zeit. Hahnenkur hatte offensichtlich großen Respekt vor diesem großen Meister. Kann man das so sagen?
Weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck bekommen, dass seine Karriere, seine Entwicklung in sehr folgerichtigen Schritten vor sich gegangen ist. Das heißt, er hat wirklich dort angefangen, wo für ihn die Quelle war. Das war am Anfang natürlich die Renaissance-Musik. Und dort habe ich gehört von ihm, dass sich bald Fragen aufgetan haben, deren Beantwortung sie lieber nicht mehr so genau wissen wollten. Und sie haben dann entschieden, mit dem Barock ihre eigentliche Entwicklung oder ihre eigentliche Suche zu beginnen. Das war eigentlich der Punkt.
Das größte Projekt waren die Gesamtaufnahmen der Bach-Kantaten mit Gustav Leonhardt. Mit diesem Großprojekt ist Hahnenkur zu einer Autorität in Sachen Bach geworden. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1971 und 1990. Das heißt, bei diesem Großprojekt haben auch Sie beide schon mitgewirkt. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an diese Zeit denken, an die Jahre der regelmäßigen Produktion dieser Kantaten, Herr Höbert?
Ja, die Kantaten sind eine Entdeckungsreise der besonderen Art, weil man das einfach nicht sich vorstellen kann, wie viel wunderbare Musik das da gibt. Und ich fand es damals manchmal ein bisschen schade, dass wir nicht ganze Kantaten auf einmal aufnehmen konnten, sondern eben zum Beispiel Tenorarien, wenn der Tenor gerade da war und so weiter und so weiter. Wir haben glücklicherweise dann oft auch Kantaten im Konzert gespielt und das war für mich immer eine wunderbare Sache. Also es war damals noch der erste Oboist Jürg Schäftlein, der ein wichtiges, zentrales Mitglied damals war und der einen ganz, ganz eigenen Ton gehabt hat auf der Oboe. Und die Alice mit wunderbaren Geigensoli auch, das habe ich noch gut im Ohr. Nikolaus hat dann, wie ich im Konzentus begonnen habe, hat Nikolaus gerade noch gespielt. Also ich habe noch einiges von ihm als Cellist mitbekommen und auch dafür bin ich sehr froh und dankbar, weil er auch da einen ganz eigenen Stil gehabt hat, eine eigene Persönlichkeit gehabt hat.
Nach über 60 Jahren prägender Musikgeschichte muss der Concentus Musicus Wien sich nun nach dem Tod von Nikolaus Hahnenkur neu orientieren, neue Wege finden und gehen. Der Concentus Musicus Wien ist so gut wie ausschließlich mit dem Namen Hahnenkur verbunden. Das haben wir schon erwähnt. Es ist kein Orchester, das jemals mit einem anderen Dirigenten länger oder überhaupt gearbeitet hat. Und nun steht natürlich die Frage im Raum, wie geht es eigentlich weiter, Herr Höbert? Was für Pläne?
Wie schon gesagt, hat sich ergeben, dass der Cembalist Stefan Gottfried in der Lage ist, den Konzentus zu leiten als Dirigent. Es gäbe natürlich auch viele andere Dirigenten, die daran interessiert sind, den Konzentus zu leiten. Wir möchten aber nicht pro Jahr von 10 verschiedenen Dirigenten dirigiert werden, weil wir der Meinung sind, dass das Profil des Ensembles dann gefährdet wäre, weil jeder Dirigent andere Vorstellungen hat und weil das Ganze dann ein bisschen austauschbar wird. Das, was bei Hahnenkur so toll war, war eben das Profil des Ensembles, der ganz eigene Stil. Und es ist uns ganz wichtig, oder mir ist es wichtig, solange ich dabei bin in diesem Ensemble, dass dieser Stil weiter existiert und dass das nicht eine austauschbare Sache wird.
Das heißt, der Concentus Musicus sucht nicht mehr nach einem Nachfolger, sondern Stefan Gottfried wird diese Aufgabe übernehmen.
Absolut, so ist es.
Welche Veränderungen wird diese Entscheidung mit sich bringen? Wird es sich auf das Repertoire auswirken, auf die Arbeit, auf die...
Es ist jetzt natürlich im Austausch mit den Veranstalterwünschen zu klären, was passieren wird. Aber es wird sicher Opern geben im Theater an der Wien. Wir möchten gerne ein bisschen in das spätere Repertoire Mendelssohn und Schumann, was der Concentus noch nicht gespielt hat. hineinkommen, aber es wird auch Konzerte in kleiner Besetzung in sehr frühe Barockmusik geben, frühe österreichische Barockmusik, die der Konzentus vor vielen Jahren gespielt hat und aber schon lange nicht mehr gemacht hat. Wir werden ein sehr breit gespanntes Repertoire haben, aber wir wollen der Linie 3 bleiben, wirklich nur gute Stücke zu spielen.
In Hamburg wird Diego Fasolis dirigieren. Wie ist die Wahl auf ihn gefallen?
Das war ein Dirigent, den der Musikverein ausgewählt hat. Wir haben in der ersten Stunde, nachdem das Ganze klar wurde, dass Nikolaus nicht mehr kommen kann, waren wir alle ein bisschen vor den Kopf. Wir wussten nicht recht, was passieren soll. Im Gegensatz dazu mussten aber die Veranstalter nach schnellen Lösungen finden. Und so haben sowohl der Musikverein als auch die Striate in Graz Dirigenten engagiert, zu denen wir eigentlich nichts sagen können, wo wir aber von Diego Fasolis gehört haben, dass er das mit höchstem Respekt gegenüber Nikolaus Anoncourt sieht und durchaus in dessen Sinn das leiten möchte.
Wie trifft der Konsentus solche Entscheidungen? Die Entscheidung für eine Nachfolge, wird das demokratisch abgestimmt oder wie fallen die Entscheidungen, diese zukunftsweisenden Entscheidungen?
Demokratisch, es gibt im Konsentus einen inneren Kreis von 9 Leuten, die sogenannte Mitglieder sind, und dann gibt es einen Kreis von ca. 40 Personen, die permanente Mitspieler sind. Zusätzlich hat Nikolaus Anoncourt am Schluss mit seinen letzten Briefen uns empfohlen, dass 3 Personen genannt, die er sich gewünscht hat als Mitte des Ensembles. Das war der Stefan Gottfried, das bin ich und das ist die Stimmführerin der zweiten Geigen, Andrea Bischoff. Und er hat das nicht ohne Grund getan. Er hat gespürt, das könnte funktionieren und wir verstehen uns gut miteinander. Und er hat auch gewusst, die Bereitschaft von uns, das zu machen. Und dann hat er das, also dadurch, dass er das geschrieben hat, war eine gewisse Autorität dahinter. Man musste dann nicht erst eine große Sitzung einberufen, sondern alle haben das Gefühl gehabt, also wenn es irgendwie weitergeht, dann wäre das eine gute Chance.
Das heißt, Sie haben eine Art Vorstandsfunktion und treffen diese Entscheidungen zu dritt.
Ja.
Erich Hubert, Sie haben sich etwas von den ganz frühen Aufnahmen mit dem Concertus Musicus Wien gewünscht. Henry Purcell, wir hören gleich einen kleinen Ausschnitt aus den Fantasien für Gamben. Was ist Ihnen wichtig bei diesem Wunsch?
Als ich ungefähr 10 Jahre war, Mitte der 60er Jahre, ist mein Vater nach Hause gekommen. Er war Gründungsmitglied des Concertus Musicus und kam nach Hause und er war eigentlich kein sehr gesprächiger Mensch. Er hat aber an diesem Tag gesagt, wir haben heute was gespielt, das war so herrlich. Also das ist absolute Lieblingsmusik für mich. Und dann wusste ich jetzt erst gar nicht, was er meint. Und dann nach und nach hat er das auch vorgespielt auf einem Tonbandgerät. Damals Purcell-Fantasien. Und das weiß ich bis heute noch, diesen Klang hat mir sofort unglaublich gefallen.
Henry Purcell, ein Ausschnitt aus den Fantasien für Gamben. 1963 ist diese Aufnahme mit dem Concertus Musicus Wien entstanden. Der Cellist, Dirigent und Wegbereiter der alten Musik, Nikolaus Anoncourt, ist im März diesen Jahres im Alter von 86 Jahren gestorben. Und bei mir sind im Studio hier in Wien Anita Mitterer und Erich Hübert, langjährige Mitglieder des Concertus Musicus Wien. Und ich würde gerne mit Ihnen noch ein wenig über den unermüdlichen Dirigenten und Forschergeist sprechen, den Streitlustigen, wenn es um Interpretation und Sichtweisen der Aufführungspraxis ging. Jürgen Flimm hat Anoncourts Streitlust, wenn es um musikalische Interpretation oder um Fragen der Aufführungspraxis ging, sein Aufregen über verschlammte Traditionen so plastisch beschrieben in seinem Nachruf. Kennen Sie solche Szenen, diese Auseinandersetzungen mit Anoncourt auch als Mitglieder des Concertus?
Diese Auseinandersetzungen haben unseren Probenalltag würzig gemacht. Man hat ständig beobachten können, dass Anoncourt eine Vision hat und sie um jeden Preis durchsetzen will. Und wenn Gegenstimmen waren, dann mussten gute Argumente kommen. Und ich finde das in Ordnung. Also wenn er konnte auch überzeugt werden, aber es war schon klar, dass er selbst sehr gut vorbereitet war und dadurch, ja, man musste gute Argumente bringen.
Wie haben Sie das erlebt, Herr Hübert?
Ja, rhetorisch war ihm eigentlich niemand gewachsen. Also man hat kaum, dass man den Mund aufgemacht hat, war man schon vernichtet eigentlich, weil er war so fantastisch rhetorisch. Aber es war auch fundiert. Also er hat auch meistens, waren seine Ansichten sehr wohl fundiert, gelegentlich natürlich subjektiv. Er hat das immer sehr glaubhaft vertreten.
Wie hat Harnoncourt gearbeitet als Dirigent? Wie ist er zu dem Klangbild gekommen, das er haben wollte?
Ja, da haben schon die Instrumente auch sehr geholfen. Der Darmsaitenklang, die alten Blasinstrumente und so, die bringen das schon in die richtige Richtung. Es wird dadurch transparenter. Die Klarheit wird gefördert. Verschiedene Balancefragen ergeben sich fast von selber, wie zum Beispiel bei den brandenburgischen Konzerten, die sehr schwierig zu realisieren sind mit modernen Instrumenten. Ihm war immer die Klarheit und das Sprechende in der Musik sehr wichtig. Also alles, was irgendwie verwaschen war, dann nicht gern gehabt. Und eigentlich ist das genau richtig.
Er hat eigentlich immer neue Sichtweisen auf die Musik ermöglicht. Ich erinnere mich, dass die Harnoncourt-Aufnahmen, egal welches Repertoire es war, immer wieder überraschend waren. Dass man auf einmal Dinge hörte, die man zuvor nie gehört hat in anderen Interpretationen. Wie ist Ihnen das während der Proben und auch während der Konzerte ergangen? Haben Sie das ähnlich wahrgenommen?
Ich habe erlebt oder ich habe als etwas Besonderes gefunden, dass Harnoncourt kein Weichzeichner war, obwohl er auch schmeichelnde Phrasen haben wollte. Und eine Besonderheit, die ich so sehr geliebt habe von Anfang an, war, dass ich gefunden habe, dass er unglaublich gut durchbalanciert hat. Also er hat nicht nur Stimmen, die miteinander spielen, wirklich dynamisch aufeinander abgestimmt, sodass sie eine neue Farbe bildeten. Oder er hat Innenleben von einem Werk, Mittelstimmen, Bratschen, zweite Geigen, hat er in besonderer Weise wirklich überlegt, durchdacht, formen lassen, aber als Teil des Ganzen. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Musik plötzlich so durchhörbar wurde. Es war nicht mehr so ein Wust von Klang, sondern man hat plötzlich verstanden, das ist das Stück eigentlich. Ich muss sagen, die Art, wie er das geprobt hat, also die Art und Weise, wie er das aus dem Ensemble dann wirklich herausgekitzelt hat, das hat mir in meiner ganzen, auch für die Lehrtätigkeit, würde ich sagen, heute und in meinem Zugang zu jedem Stück eine Welt eröffnet. Ich schaue heute anders hin, ich entdecke Dinge schneller und wüsste auch durch seine Schule, wie ich es umsetzen könnte. Ja?
Wie hat sich Nicolaus Harnoncourt im Laufe der Jahrzehnte gewandelt und verändert in dieser Rolle als Dirigent? Das Repertoire hat sich maßgeblich verändert, natürlich, darüber sprechen wir vielleicht später noch, aber wie hat sich der Dirigent Harnoncourt verändert im Laufe der Jahrzehnte?
Ja, ein Aspekt war, dass ich empfunden habe, dass er weicher wurde, milder wurde und vielleicht auch mehr vertraut hat. Obwohl ich andererseits sagen muss, dass sein Vertrauen von Anfang an sehr groß gewesen sein muss. Denn wenn ich bedenke, wie ich zum Beispiel angefangen habe als 17-Jährige, knapp 17-Jährige, ich war komplett naiv und er hat mich da mitgenommen zu Aufnahmen. Und im Nachhinein betrachtet kann ich nur sagen, ich denke, er wusste von seiner Führungsqualität. Und dadurch konnte er vertrauen, dass ich es richtig mache. Und ich wiederum konnte vertrauen, dass es funktionieren wird. Das war immer irgendwie da. Aber in seinen jüngeren Jahren war schon klar, ich will es so. Ja? Und später hat man mehr von diesem Vertrauen gespürt, was ich sehr schön gefunden habe.
Sie haben sich einen Ausschnitt aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach gewünscht für diese Stunde. Wir hören gleich die späte Aufnahme der Matthäus-Passion aus dem Jahr 2000. Harnoncourt hat sie ja zweimal eingespielt. Die erste Aufnahme der Matthäus-Passion war 1970, das erste Mal mit historischen Instrumenten. Und Harnoncourt selber hat mal von dieser Arbeit an diesem Werk mit dem Konzentus erzählt. Da waren sie beide noch nicht dabei. Aber er sagte, ich kann mich erinnern, dass das ganze Orchester Tränen in den Augen gehabt hat beim Eingangschor. Was ist da passiert? Kennen Sie diese Geschichte?
Nein, ich kann mir nur vorstellen, gerade dieser Chor verschwimmt oft ein bisschen zu einer breiartigen Masse. Und bei ihm ist da viel mehr, soll ich sagen, Relief oder Gestalt drinnen. Das Innenleben von der Musik hat er sehr gut rausgeholt von diesem Eingangschor. Deswegen bin ich auch gerade auf den gekommen. Und ich weiß auch noch, wie ich das zum ersten Mal von der Konzentus-Interpretation gehört habe, das neues Erlebnis für mich war.
In der alten Aufnahme?
Auch schon in der alten Aufnahme, ja.
Fast 30 Jahre später hat Hahn und Kur dann erneut die Matthäus-Passion eingespielt. Da waren sie beide dabei. Wir hören jetzt die zweite Einspielung aus dem genannten Jahr 2000, der Eingangschor aus der Matthäus-Passion mit dem Arnold-Schönberg-Chor und dem Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Hahn und Kur. Der Eingangschor aus der Matthäus-Passion war das mit dem Arnold-Schönberg-Chor und dem Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Hahn und Kur. Klassik à la carte auf NDR Kultur. Bei mir sind Anita Mitterer und Erich Hübert, die beide seit vielen Jahren unter anderem im Concentus Musicus Wien spielen. Und in Wien sitzen wir auch zusammen im Studio. Und jetzt reden wir noch ein bisschen über Sie. Wie sind Sie beide überhaupt zum Musizieren gekommen? Anita Mitterer, fangen wir bei Ihnen an. Spielte Musik in Ihrer Kindheit schon eine Rolle?
Ja, das ist eine typische Karriere eines Kindes vom Lande. Mein Vater war Dorfschullehrer oder Schulleiter eigentlich, kann man sagen. Und er hat in demselben Ort die Orgel gespielt in der Kirche und den Chor geleitet und die Blasmusikkapelle geleitet. Somit war klar, dass ich mit 8 Jahren meine erste Messe gesungen und mit 10 meine erste Messe gespielt habe. Und zudem gab es natürlich immer wieder Hausmusik-Events. Einerseits in den Besetzungen Klavier und Geige, wo wir Symphonien gespielt haben. Es gibt diese Ausgaben klassischer Symphonien, Haydn speziell für Geige und Klavier. So habe ich das kennengelernt zum Beispiel. Und zum anderen haben wir aus irgendwelchen Chorbüchern gesungen, familienintern einfach Madrigale. Also so bin ich zur Musik gekommen.
Und wann haben Sie sich für die Geige entschieden?
Ja, das war auch klassisch. In meinem ersten Schuljahr lag unterm Christbaum eine Geige und nach den Buchstaben habe ich die Noten gelernt und somit ganz klassisch.
Sie sind gebürtige Osttirolerin. Wo genau sind Sie aufgewachsen?
Wenn Sie es genau wissen wollen, in einem Ort namens Assling auf 1100 Meter Höhe am Berg.
Was gehört beruflich heute alles zu Ihrem Alltag? Sie sind im Concentus, Sie unterrichten, Sie spielen in dem nicht gerade unbedeutenden, wunderbaren Quartett Quatuor Mosaik, auch zusammen mit Erich Hübert. Was machen Sie darüber hinaus oder habe ich es damit beschrieben?
Nein, Sie haben es damit im Wesentlichen beschrieben. Das sind die drei wesentlichen Punkte, die ohnehin fast 2 Leben bräuchten. Davor aber und dazu war eine lange Phase, wo ich mich selbst auch als Leiterin ausprobiert habe. Ich habe jahrelang und viele Jahre lang das Salzburger Barockensemble geleitet. Ich war oft Konzertmeisterin hier oder dort und habe auch selbstständig Einstudierungen gemacht. Und davon profitiere ich natürlich auch jetzt noch. Jetzt ist von diesen Dingen, es gibt immer mal wieder Kammermusikprojekte, die sich rekrutieren aus im Freundschaftskreis, wenn man so will. Aber das sind die wesentlichen.
Warum haben Sie damit aufgehört?
Zeitgründe.
Erich Hübert, Sie sind gebürtiger Wiener. Bei Ihnen weiß ich, dass Ihr Vater schon im Concentus gespielt hat, dass Ihre Familie mit Nikolaus Hahn und Kur befreundet war. Bei Ihnen waren, glaube ich, beide Eltern Musiker, stimmt das?
Mein Vater war Berufsmusiker, Cellist, meine Mutter Amateur-Pianistin. Die war keine Berufsmusikerin, aber sie hat auch sehr viel Bezug zur Musik. Ja.
Aber da hatten Sie wahrscheinlich auch keine andere Wahl, oder, als auch Musiker zu werden?
Ja, da wurde ein Familienklaviertrio gegründet, ohne mein Mitwissen. Aber ich habe das nicht sehr gern gehabt, dieses Familienklaviertrio. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen Zwang für mich. Weil dadurch, dass das so vorgegeben war, dass ich Musiker werden sollte, habe ich mich auch ziemlich dagegen gewehrt eine Zeit lang und habe wirklich herausfinden wollen, will ich das auch wirklich von mir aus oder bin ich fremdbestimmt in der Beziehung. Ich bin aber dann draufgekommen, dass das auch für mich etwas ist, was wunderbar ist und kann mir eigentlich keinen schöneren Beruf vorstellen. Also die Musik ist für mich schon das Wichtigste auch.
Würden Sie denn dann generell sagen, dass man als Eltern in der Rolle vorsichtig sein muss, was man seinen Kindern...
Also einerseits ist es wunderbar, wenn man, wie Anita erzählt hat, wenn man mit diesem Hintergrund aufwächst, weil es sehr natürlich passiert und man muss auch als Musiker sehr früh in das reinwachsen, in das Singen und in das Spielen, das kann man nicht als Erwachsener, das geht nicht und deswegen muss ich eigentlich dankbar sein, aber ja, das mit dem Geigenspiel ist so eine Sache, ich war von selber nicht besonders fleißig, mein Vater musste mich oft er hat mich nicht wirklich gezwungen. Er hat gesagt, entweder du übst oder die Geige kommt weg. Da habe ich mich dann entschieden dafür, dass ich doch übe. Bin ich ihm dann sehr dankbar gewesen später, weil ohne dem wäre ich kein Musiker geworden.
Es gab bei Ihnen ein großes Interesse auch an Kunst, nicht nur an der Musik, sondern Sie hatten auch ein großes Interesse an Malerei und Fotografie. Hätte das auch in einem Beruf enden können?
Ja, ich habe zur Zeit, wie ich so 17, 18 Jahre war, habe ich das sehr ernsthaft betrieben und wollte schauen, ob das für mich auch eine berufliche Option ist. Beim Malen ist es dann gescheitert an mangelnden handwerklichen Können. In erster Linie das Fotografieren mache ich nach wie vor gern, habe aber dann bemerkt, dass als Beruf eine sehr harte Angelegenheit ist und meistens nicht sehr poetisch ist. Oder man braucht da auch, also als Fotograf braucht man eine gewisse Portion zupackende Frechheit auch und einfach eine gewisse Art, die ich nicht habe. Also wo ich dann bemerkt habe, das kann niemals mein Beruf sein.
Sie waren lange Zeit künstlerischer Leiter der Camerata Bern, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Und Sie beide, Anita Mitterer und Erich Hubert, spielen zusammen im Quartett, im Quartier Mosaik, das ebenfalls ein Zentrum in Wien hat und auf alten Instrumenten musiziert. Wie lange gibt es dieses Quartett schon und wie viele Projekte machen Sie im Jahr zusammen?
Das Gründungsjahr war 1987. Ja, wir werden im übernächsten Jahr unseren 30. Geburtstag feiern in unveränderter Besetzung. Das muss man hervorheben.
Spricht für sich. Ja. Kann man eigentlich sagen, dass Sie mit diesem Quartett die Idee des Konzertos auf die Kammermusik übertragen haben?
Teile dieser Idee, selbstverständlich. Aber wir lehnen uns natürlich auch an die große Kammermusiktradition Ungarns oder anderer Vorbilder an. Und das ist schon etwas, es ist ganz klar, dass wir die Schule Hahn und Chur erlebt haben. Christoph wiederum hat einen etwas anderen Weg gemacht durch seine verschiedenen Tätigkeiten. Und so kam das irgendwann zusammen. Wir haben auch experimentierend angefangen eigentlich. Also Christoph hatte die Idee.
Christoph
Coin, ja. Er wollte auf einer Tournee, wo er als Solist mit war beim Konzentus, wollte er einfach mal Streichquartett auf Darmsaiten probieren. Und da gibt es nachher den legendär gewordenen Ausspruch von ihm, es könnte funktionieren. Und so hat sich das schön langsam entwickelt.
Es hat funktioniert. Wir hören jetzt gleich den Concertus Musicus Wien mit Mozart. Und Mozart zählt zu jenen Komponisten wie auch Bach und Monteverdi etwa, die für Hahn und Chur von ganz großer Bedeutung waren. Welche Bedeutung hatte Mozart für Hahn und Chur? Er hat sich unter anderem intensiv mit seinen Opern befasst, aber auch mit den Sinfonien.
Er hat einmal gesagt, es gibt natürlich eine Reihe von fantastischen Komponisten, aber noch eine Spur drüber für ihn sind Mozart und Bach. Diese beiden hat er als ganz besonders unglaublich genial empfunden. Und er hat sich in seinen späteren Jahren immer mehr und immer intensiver mit Mozart beschäftigt. Das ist uns auch zugute gekommen. Wir haben zum Beispiel den Zyklus der Da Ponte Opern machen können in Wien hintereinander, was eine tolle Erfahrung war. Wir haben die Zauberflöte gemacht, wir haben Idomeneo gemacht und schließlich und endlich hat er sein großes Projekt, die zusammengehörigen drei letzten Sinfonien. Es gibt auch andere Leute wie der Dirigent Peter Gülke, der in dieser Richtung geforscht hat, dass diese drei Sinfonien motivisch wirklich eng aneinander gebunden sind. Und wir haben das im Zusammenhang so aufgeführt, dass das Ende von der S-Dur-Symphonie, was wie ein gegen die Wand fahren ist, sofort danach haben wir den Beginn der G-Moll-Symphonie gespielt. Und das war was ganz Spezielles. Und ihm war es sehr wichtig, diesen Zusammenhang darzustellen.
Sie haben sich diese besondere Mozart-Einspielung gewünscht aus dem Jahr 2013. Wir hören einen Ausschnitt aus der G-Moll-Sinfonie, Kirchhoffverzeichnis 550. Das sind wahrscheinlich die Erinnerungen, die Sie damit verbinden. Und wir hören einen Ausschnitt aus dem ersten Satz. Der Concertus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Hahn und Chur war das mit einem Ausschnitt aus der Sinfonie Nummer 40 G-Moll, Köchelverzeichnis 550 von Wolfgang Amadeus Mozart, aufgenommen in Wien im Musikverein im Jahr 2013. Klassik à la carte auf NDR Kultur. Nikolaus Hanoncourt wurde 1929 in Berlin geboren, stammt aus einer alten Adelsfamilie, ist mit 7 Geschwistern aufgewachsen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Er ist in eher bescheidenen Verhältnissen groß geworden, trotz Adel. Er wollte zunächst Marionettenspieler werden und hat sich dann doch für das Cellostudium entschieden. 1952 war er Cellist bei den Wiener Sinfonikern. Dann wurde kurz danach der Concentus Musicus Wien gegründet und zunächst vom Cello aus dirigiert. Der Wechsel zum Dirigieren bei Hanoncourt kam erst später. In Mailand hat er 1972 Monteverdis Ulisse dirigiert. Das war schon ein entscheidender Schritt in der Biografie, oder? Für Herrn Hanoncourt?
Er hat das so beschrieben. Er hat gesagt, das war ein derartiges ins kalte Wasser springen ohne jede Vorbereitung. Und wenn man sich das vorstellt, gleich in der Skala Mailand, ist schon unglaublich.
Er hatte natürlich eine fabelhafte Ausbildung durch das eigene Musizieren. Sie haben das vorhin auch schon kurz erwähnt. Merkte man seinem Dirigat an, dass er selbst Musiker war?
Ja, selbstverständlich. Und das Spezielle daran war eben, dass er wusste, wie arbeite ich das, dass ich das bekomme. Diese Fähigkeit hat er für mich wie wenige andere.
Man muss bei Hanoncourt zurückgehen und sich dieses Musikerleben noch mal vor Augen halten, um ihm gerecht zu werden. Dass er mal irgendwann Bruckner dirigieren würde, war vor 20, 30 Jahren nicht vorstellbar. Man verband seinen Namen mit der alten Musik, irgendwann auch mit Mozart, aber er schritt in der Musikgeschichte immer weiter voran. Schubert, Schumann, Bruckner, Bartok, Stravinsky, Gershwin. Aber er traf die Auswahl der Komponisten, mit denen er sich beschäftigte, sehr genau. Für welche Komponisten hat er sich interessiert oder was waren die Kriterien für seine Wahl oder Auswahl?
Das ist jetzt ein bisschen schwer zu beantworten, weil darüber hat er eigentlich nicht so viel gesprochen. Aber ich hatte das Gefühl immer, wenn er Werke kennengelernt hatte, wo er den Eindruck hatte, das ist was, was ich machen möchte, das interessiert mich, da kann ich mich verwirklichen und das ist ein Meisterwerk, das muss ich machen, dann hat er es gemacht. Und das war eben Borgi und Bess genauso wie das Alban-Berg-Konzert. Und er hat ganz bestimmte Meisterwerke gemacht, aber manche Komponisten, da hat er gesagt, das möchte er nicht machen.
Gustav Mahler zum Beispiel.
Mahler, ja.
Warum nicht?
Er hat gesagt, das hat er nicht genau begründet. Er hat nicht einmal gesagt, das findet er keine so gute Musik, überhaupt nicht. Aber er hat gesagt, das ist nicht für mich, das möchte ich nicht machen.
War Hanoncourt ein religiöser Mensch?
Ich kann nur meine Wahrnehmung schildern. Ich denke, dass er sehr religiös war und hier auch eine Erdung. Obwohl wir vom Religiösen sprechen, fand er aus meiner Sicht hier auch eine Erdung.
Gab es für ihn einen Zusammenhang zwischen Kunst und Religion, Herr Hubert?
Ich denke schon, aber vielleicht etwas überkonfessionell. Also er hat einfach die wesentlichen Werte geschätzt und die Religion war für ihn insofern wichtig, wo er diese wesentlichen Werte gefunden hat. Es ist zum Beispiel ziemlich schwierig, die Matthäus-Passion zu spielen und atheistisch zu sein gleichzeitig, weil man wird sehr berührt von der Art, wie Bach umgegangen ist mit dem Bibeltext. Und da kann man fast nicht umhin, sich irgendwie zu positionieren. Das geht mir auch so. Also ich persönlich finde vieles in der Geschichte, besonders der katholischen Kirche, äußerst problematisch und hinterfragenswert. Trotzdem denke ich mir immer wieder, wenn solche Leute wie Beethoven mit der Missa Solemnis oder dann werden sie auch ihre Gründe gehabt haben, dass sie denn doch irgendwie treu geblieben sind. So ähnlich war das auch bei Nikolaus Hanoncourt. Er war kein bigotter Mensch, überhaupt nicht, aber er ist trotzdem diesen religiösen Idealen treu geblieben.
Und er hat einmal gesagt, für ihn sei die Kunst die Nabelschnur zum Göttlichen. Ich denke, so ungefähr war das. Ja.
Das stimmt, die Kunst sei die Nabelschnur, die uns mit dem Göttlichen verbindet, hat er mal gesagt. Mhm. Ja. Mhm. Können Sie, Anita Mitterer und Erich Hubert, jetzt wird es schwierig, so etwas wie Hanoncourts musikalisches Credo formulieren? Wie könnte man sein Verständnis von Musik beschreiben?
Farbe bekennen, dazu stehen, zu dem, was man möchte, dazu stehen, Nummer eins, und zweitens das auch konsequent durchzuführen. Das ist ein nicht unwesentlicher Punkt, weil viele haben tolle Ideen im Ansatz und es bleibt dann irgendwo stecken. Er hatte aber die Fähigkeit, das bis zum Schluss durchzumachen. Gemeinsam mit Alista war es auch sehr wichtig, dass sie zu zweit sind und das war... Er hat immer, wenn er irgendwas geprobt hat, nicht vorgeschlagen, könnten wir das so machen, sondern er hat es eingefordert bis zum Schluss. Da war er unglaublich kompromisslos und das finde ich schon recht wesentlich bei ihm.
Ich finde, dass er auf unglaublich überzeugende Art in die Tiefe geschaut hat und niemals an der Oberfläche oder wenig an der Oberfläche gekratzt hat. Und dieser Blick in die Tiefe gibt natürlich auch eine viel stärkere Dimension nachher. Und wie Erich schon sagte, erstens mal sein Forschen in der Tiefe war sehr überzeugend und dann hat er das bei den Musikern eingefordert und am Ende aber war er überzeugt davon, dass es nur um die persönliche Sichtweise geht. Nicht so muss man es machen, sondern ich will es heute so sehen oder ich empfinde es heute so. Und das finde ich überzeugend.
Als Dirigent ist man, glaube ich, auch immer ein wenig Psychologe. War er ein guter Psychologe?
Manchmal ja, manchmal nein.
Ja, Psychologe, das ist ein Wort, das von sich vornherein so schwer zu erklären ist. Aber er war ein hochintelligenter Mensch, ein einfühlsamer Mensch, der aber nach außen hin hat er oft eine ganz strenge und nicht Widerspruch duldende Seite an den Tag gekehrt. Im Innern war er eher ein weichherziger, verletzlicher Mensch im Inneren. Ich bin da relativ spät erst draufgekommen, dass das so ist. Und dann habe ich auch diese andere Seite, diese strenge, apodiktische, besser verstanden. Ich habe nämlich mit dem oft gehadert. Ich bin ja immer so einen Meter vor ihm gesessen bei jedem Konzert. Und diese Dominanz war für mich manchmal nicht so leicht erträglich. Aber in den letzten Jahren ist mir das Gesamtbild irgendwie, habe ich das erkannt, wie das bei ihm ist. Und dann ist doch das Positive ist dann übrig geblieben eigentlich.
Anita Mitterer und Erich Hubert vom Concentus Musicus Wien zu Gast in Klassik à la carte. Danke, dass wir hier in Wien gemeinsam miteinander sprechen konnten. Vielen Dank.
Danke.
Der Concentus Musicus kommt in Kürze nach Hamburg in die Leishalle. Ein Konzert zu Ehren von Nikolaus Harnoncourt am 1. Juni auf dem Programm Beethovens 9. Darauf freuen wir uns hier im Norden sehr und damit verabschiedet sich Beate Scheibe am Mikrofon.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.